Barack Obama, ein verheißenes Land. Gelesen von Arvid Schalle. Wir schreiben das Jahr 2000. In Los Angeles findet der Parteitag der Demokraten statt und ein junger Senator aus Illinois hat einen richtig miesen Tag. Gerade erst hat die Mietwagenfirma am Flughafen seine überzogene Kreditkarte abgelehnt. Jetzt steht er vor dem Tagungsort und wird nicht reingelassen, weil seine Personalien dem Security-Personal verdächtig vorkommen. Obendrein musste er eine Woche zuvor im Rennen ums US-Repräsentantenhaus eine bittere Niederlage einstecken. Er lag ganze 30% hinter seinem Konkurrenten. Am Ende hat der junge Barack Obama die Nase so voll, dass er das nächste Taxi zurück zum Flughafen nimmt. Ein echter Tiefpunkt. Heute wissen wir, dass das nicht das Ende seiner politischen Karriere war. Denn der noch völlig unbekannte Nachwuchspolitiker hatte eine Agenda. Er wollte die US-Amerikaner wieder zusammenbringen, ganz egal, welche ethnischen, politischen oder sozialen Hintergründe sie hatten. Heute könnten wir sagen, der Rest ist Geschichte. 4 Jahre später, beim nächsten Parteitag 2004, hielt Barack Obama eine historische Grundsatzrede. Und weitere 4 Jahre später zog er als erster Afroamerikaner ins Weiße Haus ein. Aber Obamas wahre Reise beginnt früher. Mit einer weitestgehend unspektakulären und unpolitischen Kindheit auf Hawaii. Und dieser Weg ist mit viel mehr Selbstzweifel und innerer Aufruhr gepflastert, als die meisten Menschen wissen. Diese Blinks geben erstaunlich intime Einblicke in einen faszinierenden Werdegang. Blink Nummer 1: Politisches Erwachen. Wann merkt man, dass jemand zu Größerem berufen ist? Als Barack Hussein Obama ein Teenager war, dachte jedenfalls niemand, dass er mal in die Politik gehen, geschweige denn Präsident werden würde. Obama kam 1961 in Honolulu zur Welt. Dort wuchs er auf, abgesehen von einem Intermezzo mit seiner Mutter und seinen Großeltern in Indonesien. In einem Umfeld, das ihn Werte wie Respekt und Verantwortung lehrte. Der junge Barry, wie Freunde und Familie ihn nannten, war vieles. Ein durchschnittlicher Schüler, mäßig talentierter Basketballer und unermüdlicher Partylöwe. Doch eins war er mit Sicherheit nicht: ein politischer Messias. Das sollte sich ändern. Im Laufe der Highschool begann er Fragen zu stellen, auf die niemand eine Antwort hatte. Warum zum Beispiel waren nahezu alle Profibasketballer schwarz, aber keiner der Trainer? Warum waren es oft gerade die Menschen, die seine Mutter für rechtschaffen hielt, die finanziell in der Klemme steckten? Seine Suche nach Antworten führte ihn in die Welt der Bücher. Der junge Obama mutierte zum Vielleser. Diese Leidenschaft verhalf ihm zu einem passablen politischen Grundwissen. Das sollte ihm auch helfen, als er sich 1979 am Occidental College in Los Angeles einschrieb. Aber nun wollte er damit vor allem die Damenwelt beeindrucken. Er las Foucault, um bei der eleganten, stets in Schwarz gekleideten Bisexuellen zu landen. Und er studierte Marx, um der langbeinigen Sozialistin aus dem Wohnheim zu imponieren. Der erhoffte Erfolg bei den Frauen blieb aus. Aber hey, so lernte er das eine oder andere über politische Theorie. Im zweiten Studienjahr wechselte er an die Columbia University. Und hier, in einer Reihe schäbiger New Yorker Apartments, wurde er besessen von dem Gedanken, seine politischen Grübeleien in die Realität zu übertragen. Er vergrub sich wie ein Mönch in seine Studien und verprellte seine wenigen Freunde. Und das war es ihm auch wert. Hauptsache, er fand eine Möglichkeit, seine Ideen umzusetzen. Nach dem College-Abschluss ging Obama nach Chicago, um für eine gemeinnützige Organisation zu arbeiten. Dort unterstützte er Kirchenverbände beim Arbeitstraining von Menschen, die von Stahlwerksschließungen betroffen waren. Diese Aufgabe zwang ihn aus der Theorie in die Praxis. Dazu, echten Menschen mit echten Problemen zu helfen. Doch das ging ihm alles nicht schnell genug. Obama wollte mehr Einfluss und größere Budgets. Er wollte politische Entscheidungen beeinflussen, die den benachteiligten Gemeinden wirklich halfen. Also bewarb er sich um einen Studienplatz an der Harvard Law School. Und er erhielt eine Zusage. Im darauffolgenden Herbst zog er nach Boston. Am Anfang unterschied sich das Aufbaustudium wenig vom Bachelor. Er verbrachte seine Tage und Nächte erneut allein über Wälzern zur Staatsbürgerkunde. Aber diesmal wurde er reicher dafür belohnt. Er wurde als erster Afroamerikaner zum Herausgeber der uni-eigenen Harvard Law Review gewählt und erhielt seinen ersten Buchvertrag. Und ab da schneiden reihenweise Angebote für hochbezahlte Stellen ins Haus. Die Offerten waren Genugtuung für seine Mühen, aber Obama sollte sich für einen anderen Weg entscheiden. Blink Nummer 2. Ein letzter Anlauf. Im Jahr 2000 stand Obama vor einem wichtigen Scheidepunkt. Sein Leben hatte sich zuletzt gut entwickelt. Er hatte Michelle geheiratet, eine blitzgescheite und bildhübsche Anwältin aus Chicago, und mit ihr eine bezaubernde Tochter namens Malia bekommen. Er hatte 2 juristische Stellen in Chicago angetreten, früh für den Senat von Illinois kandidiert und dabei 2 in Folge gewonnen. Doch auch das war nicht genug. Michelle protestierte, weil sie seine Unterstützung zu Hause brauchte. Aber Obama beschloss, für das Repräsentantenhaus zu kandidieren und gegen einen populären Amtsinhaber anzutreten. Der Versuch war so kühn wie erfolglos. Er verlor mit satten 30% Abstand. Obama ging anschließend hart mit sich ins Gericht. Er begriff, dass er seine Erfolgschancen arrogant überschätzt hatte. Noch schlimmer aber war, dass er dafür seine junge Familie vernachlässigt hatte. Das wäre der Moment gewesen, an dem sich andere aus der Politik zurückziehen. Doch Obama war dafür noch nicht bereit. Warum nicht? Weil er einen Traum hatte. Er war noch immer überzeugt, die Menschen vereinen zu können. Egal welche politischen Ansichten oder sozioökonomischen Hintergründe sie mitbrachten. Das Problem war nur, dass diese Vision zu groß für regionale Wahlen war. Wenn er mit dieser Botschaft antreten wollte, brauchte er die Bühne eines bundesweiten Amtes wie dem eines US-Senators. Gesagt, gewagt. Er würde einen letzten Anlauf unternehmen. Wenn auch dieser scheiterte, würde er der Politik für immer den Rücken zukehren. Versprochen. Und Michelle gab ihm widerwillig ihren Segen. Denn dieses Mal hatte Obama eine Geheimwaffe. Diese hieß David Axelrod, kurz X, war gelernter Journalist und inzwischen messerscharfer Politikberater. X wusste, dass Obamas Botschaft stark war. Er musste ihm nur helfen, sie richtig zu vermitteln. Und die Hilfe zahlte sich aus. Noch bevor Obama seine Kandidatur für den Senat offiziell verkündete, ging eine Rede viral, in der er sich kritisch über den Irakkrieg äußerte. Die Beiträge dazu erhielten Millionen Klicks auf Blogs und Plattformen wie MySpace. Obama hatte bis dato wenig über diese Kanäle gewusst, aber jetzt vertraute er auf die Hilfe seines jungen Wahlkampfteams, um die Macht des Internets zu nutzen. Und so nahm die Kampagne Fahrt auf. Die Zahl der Kleinspender und Ehrenamtler stieg und Obama und sein Team begriffen, dass sie etwas Großem auf der Spur waren. Seine Reden berührten die Menschen. Sie griffen ihre Sorgen und Probleme auf. Und seine Kandidatur stand für eine Hoffnung, die bereits viele verloren geglaubt hatten. Dann, kurz vor der Senatswahl 2004, erhielt Obama die Chance seines Lebens. Er wurde eingeladen, die Grundsatzrede auf dem Parteitag der US-Demokraten zu halten. Er verfasste sie in Springfield, Illinois. Ausgestreckt auf seinem Hotelbett, ganz oldschool mit Kuli und Notizblock. Er versuchte, all die Versatzstücke seiner politischen Vision zusammenzufügen. Alles, was er im College und von seinen Eltern und Großeltern gelernt hatte. All das destillierte er zu einer Formel, die er von seinem Pastor aus Chicago übernahm. The Audacity of Hope. Hoffnung wagen. Die Rede wurde zum erhofften Wendepunkt seiner Karriere. Es war das letzte Mal, dass er einen Raum unbemerkt betreten konnte. Ein paar Wochen später zog er mit einem Erdrutschsieg in den Senat ein. Blink Nummer 3. Der Beginn von etwas Großem. Die Rede auf dem Demokratischen Parteitag war der Startschuss für einen geradezu absurden Obama-Hype. Bald konnte er nicht mal mehr die einfachsten Dinge tun, ohne erkannt zu werden. Nach einem chaotischen Zoobesuch schlug selbst seine Tochter Malia vor, er solle sich in Johnny McJohnjohn umbenennen, um unerkannt zu bleiben. Michelle ergänzte, er würde seine Anonymität erst dann zurückerlangen, wenn er sich die Segelohren anlegen ließe. Der Parteitag hatte noch etwas anderes in Gang gebracht. Die Spekulation, wie weit er es im Politikbetrieb schaffen würde. Kaum war er von der Bühne gestiegen, da fingen die Leute an, ihm eine Zukunft als US-Präsident zu prophezeien. Obama selbst hatte dieses Gefühl der Vorherbestimmung nicht. Doch der stete Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. Die Medien ließen nicht locker, egal wie oft er die Frage verneinte. Und im Frühjahr 2006 erschien es plötzlich gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass er eines Tages kandidieren würde. Sein Widerstand bröckelte weiter, als ihn Nevadas Senator Harry Reid anhielt, zumindest darüber nachzudenken. Und das Zünglein an der Waage war der Besuch bei Senator Ted Kennedy. Ted beschwor, das ganze ideologische Erbe seiner Brüder John und Robert, als er Obama in die Augen sah und sagte, »Momente wie diese sind selten. Sie denken, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind. Aber man kann sich den Zeitpunkt nicht aussuchen. Der Zeitpunkt sucht uns aus.« Im Frühjahr 2007 gab Obama seine Präsidentschaftskandidatur bekannt. Anschließend reiste er direkt nach Iowa, um mit der Kampagne für die dortigen Vorwahlen zu beginnen. Die Menschen erschienen zu Tausenden, um ihn zu sehen. Ein erfahrener Parteimitarbeiter aus Iowa sagte gegenüber der Presse, »Das hier ist nicht normal.« Dabei war Obama alles andere als eine sichere Wette. Mit Mitte 40 galt er zu Recht als junger und unerfahrener Kandidat. Dazu kam sein hoffnungslos akademisches Auftreten. Obama fing regelrecht an zu dozieren, wenn er Fernsehinterviews gab. Schlimmer noch, er versuchte ernsthaft, die Fragen der Moderatoren zu beantworten. Die gewieften Kandidaten dagegen konterten die Fragen mit vorgefertigten Phrasen. Sie nutzten die Redezeit geschickt zur Selbstdarstellung. Doch zwei Faktoren gaben der Kampagne Rückenwind. Erstens, das hochkarätig besetzte Wahlkampfteam um David Axelrod. Und zweitens, Geld. Je größer das Obama-Lager wurde, desto mehr verlagerte sich das Spenderprofil von großen Mäzenen zu kleinen Organisationen und Privatpersonen. Dazu kam eine regelrechte Armada aus jungen Freiwilligen, die sich überall in Iowa mit Leidenschaft für die Kampagne ins Zeug legten. Dieser gigantische Zulauf brachte die Konkurrenz zum Zittern. Vor allem Hillary Clinton, die im Vorfeld geradezu sicher als die demokratische Kandidatin gesetzt schien. Die Animositäten zwischen beiden Lagern kulminierten schließlich in einem grotesken Schreiduell zwischen Clinton und Obama. Auf dem Rollfeld zwischen ihren Privatmaschinen in Des Moines, Iowa. Doch weder das Schreiduell noch die hinterhältigen Tricks des Clinton-Lagers konnten Obama bremsen. Er gewann klar mit 8 Prozentpunkten Vorsprung. Das Rennen war in vollem Gange. Blink Nummer 4. Ein schwarzer Präsident? Das Iowa-Hoch war nur von kurzer Dauer. Denn kurz darauf verlor Obama die Vorwahl in New Hampshire. Doch im Nachhinein sah Obama diesen Rückschlag als einen der wichtigsten Momente jener Kampagne. Denn nun war seinem Team klar, dass die Sache kein Selbstläufer war und sie hart für ihre Ziele kämpfen mussten. Das schweißte sie zusammen. Sie klopften sich den Staub von den Knien und gingen zurück an die Arbeit. Dann folgten weitere Probleme. Der schwarze Pastor Jeremiah Wright, ein alter Freund aus Chicago, verstieg sich bei einer Sonntagspredigt zu wilden Theorien über White Supremacy und die angeblich biologisch bedingte Minderwertigkeit der Schwarzen und wurde dabei gefilmt. Das rührte an alte Wunden in Obamas Verhältnis zur Black Community. Manche ihrer Vertreter glaubten, die USA seien nicht bereit für einen schwarzen Präsidenten. Anderen war Obama nicht schwarz genug, um sie zu repräsentieren. Natürlich war die afroamerikanische Community nicht die einzige Gruppe, die Obama mit Skepsis begegnete. Rechtsgerichtete Medien recycelten hanebüchene Gerüchte über eine Vergangenheit als Drogenhändler und Prostituierter. Viele zielten mit rassistischen Ressentiments gegen ihn und Michelle sogar noch weiter unter die Gürtellinie. Aber Obama fuhr weitere Siege ein. Er gewann South Carolina dank einer historischen afroamerikanischen Wahlbeteiligung und Unterstützung. Und wann immer er zu einer Kundgebung kam, feierten ihn Menschen aller Hintergründe wie einen Popstar. Sie kreischten und weinten, tätschelten sein Gesicht und reckten ihm ihre Babys entgegen. Und Obama ahnte, was dieser Kult bedeuten würde. Einerseits war das Bad in der Menge wie eine Frischzellenkur für ihn und sein Team. Andererseits belastete ihn das zunehmende Gewicht all dieser Hoffnungen und Träume. Er würde unweigerlich viele davon enttäuschen. Und dann gab es neuen Wirbel um Reverend Wright. Diesmal zirkulierte ein reißerisch geschnittenes Video mit all den provokanten Dingen, die er im Laufe der Jahre gepredigt hatte. Darin donnerte er, Gott verdamme Amerika! Das war natürlich Kanonenfutter für die polemischen Privatsender und ihre rechtskonservativen Wähler, die sich panisch gegen den Gedanken an einen schwarzen Präsidenten wehrten. Selbst die optimistischsten Mitglieder im Obama-Lager hatten Angst, der Skandal könne der Kampagne das Genick brechen. Obama setzte alles auf eine Karte. Er schloss sich 5 Tage lang ein, um in einer Rede Stellung zu beziehen. Er wollte den Bürgern sagen, dass Reverend Wright zwar Teil seiner Geschichte war, aber eben auch nur das. Ein Teil seiner Geschichte. Und zu dieser Geschichte gehörte auch seine weiße Großmutter, die früher aus Angst vor Schwarzen die Straßenseite gewechselt hatte. Obama beschloss, eine schonungslos offene Rede zu halten, egal was dabei rauskam. Seine Sorge war unbegründet. Die Rede saß. Sie wurde innerhalb von 24 Stunden von 1 Million Menschen angesehen. Eine Rekordzahl zu jener Zeit. Damit war es ihm und seinem Team gelungen, die Wogen zu glätten. Ein paar Vorwahlsiege später stand er offiziell als Präsidentschaftskandidat der Demokraten fest. Blink Nummer 5. Hohe Erwartungen, neue Abgründe. Joe Biden war nicht Obamas erste Wahl für den Posten des Vizepräsidenten, denn auf dem Papier hätten die beiden kaum unterschiedlicher sein können. Obama war 19 Jahre jünger und ein ehrgeiziger, akademisch cooler Durchstarter. Dagegen wirkte Biden mit seiner lebenslangen Kongresskarriere fast gemütlich. Aber er war gescheit, empathisch und aufmerksam. Er hatte das Herz am richtigen Fleck. Und so fiel die Entscheidung am Ende doch noch leicht. Obamas Widersacher im Kampf um das Weiße Haus war der republikanische Senator John McCain. Die Umfragen bescheinigten Obama einen komfortablen Vorsprung. Aber dann verkündete McCain, wen er an seiner Seite ins Rennen schickte. Sarah Palin. Joe Biden war nicht der Einzige, der offen fragte, wer zum Teufel ist das denn? Er war auch nicht der Einzige, der das schon bald herausfand. Sarah Palin war damals Gouverneurin von Alaska. Eine erzkonservative Kleinstädterin mit unerschrocken proletarischer Chuzpe. Sie hatte die meiste Zeit über keine Ahnung, wovon sie redete, und setzte zahlreiche Interviews in den Sand. Aber das schien die Wähler nicht zu stören. Im Gegenteil. Endlich stand da mal jemand auf der Bühne, der genauso war wie sie. Palin war die dunkle Vorbotin einer neuen politischen Kultur, in der Parteizugehörigkeit und politische Intrigen schwerer wogen als wirkliche Inhalte. Dabei war John McCain an sich ein integrer Politiker. Obama hatte mehrfach miterlebt, wie er im Senat Rückgrat und Charakter zeigte. Aber nun wurde er nach rechts gezogen. Von den Hardlinern seiner Partei und der zunehmend populistisch aufgeladenen Wählerstimmung. McCain und Palin waren bei weitem nicht Obamas einzige Sorge. Die Weltwirtschaft steuerte auf einen katastrophalen Kollaps zu. Und niemand wusste, ob und wann sie sich davon erholen würde. Als 2007 einige der wichtigsten Kreditgeber des Landes pleite gingen, überschlugen sich die Ereignisse. Die Banken meldeten Milliardenverluste. Die Märkte stürzten ein. Und im Frühjahr 2008 steckte die gesamte US-Wirtschaft in der Rezession. McCains Kampagne strauchelte von Anfang an. Und als der republikanische Kandidat verzweifelt seine Kampagne abbrach, um sich angeblich ausschließlich der Finanzkrise zu widmen, war klar, dass Obama gewinnen würde. Der Streetart-Künstler Shepard Fairey illustrierte ein heute berühmtes Poster. Es zeigte Obamas Antlitz in den Nationalfarben Rot, Weiß und Blau unter der Überschrift Hope. Und tauchte plötzlich überall auf, wo man hinsah. Seine langjährige Freundin und Beraterin Valerie Jarrett neckte ihn mit den Worten, »Du bist gerade einfach total in.« Am Wahltag spielte Obama eine Runde Basketball und fuhr anschließend durch die verlassenen Straßen Chicagos zu dem Hotel in Downtown, in dem er gemeinsam mit seiner Familie die Auszählung ansah. Er saß neben seiner Schwiegermutter Marianne Robinson, die in einer Zeit aufgewachsen war, in der der Gedanke an einen schwarzen US-Präsidenten so realistisch war wie fliegende Schweine. Sie murmelte, das ist irgendwie zu viel, während sich auf dem Bildschirm vor ihr ein Staat nach dem anderen blau färbte. Blink Nummer 6. Verhärtete Fronten. Der Terminkalender eines jeden Staatsoberhaupts ist vom ersten Tag an voll. Aber im Winter 2008 stand für Obama vor allem ein Thema auf dem Plan. Der Kampf gegen die Wirtschaftskrise. Die Börse hatte 40% ihres Werts verloren. 2,3 Millionen Eigenheime standen vor der Zwangsvollstreckung. Und die Arbeitslosigkeit näherte sich dem Niveau der großen Depression der 1930er Jahre. Die Lage war so ernst, dass Obama sogar wieder mit dem Rauchen anfing. an schlimmen Tagen bis zu 10 Zigaretten. Wie also das Land von einer katastrophalen Wirtschaftskrise bewahren? Der erste Schritt war ein umfassendes Rettungspaket. Die Obama-Regierung wollte Geld in die Wirtschaft pumpen, um sie wieder anzukurbeln. Der Gesetzesentwurf sah zahlreiche Hilfen vor. Mehr Essensmarken für Bedürftige, eine Ausweitung der Arbeitslosenversicherung, Steuersenkungen für den Mittelstand und Staatshilfen für den öffentlichen Sektor, um Lehrerinnen, Feuerwehrmänner und andere Beamte zu bezahlen. Der Entwurf war eine adäquate Antwort auf eine dringliche Lage. Er musste aber erst durch den Kongress gehen. Und dessen Zustimmung galt keineswegs als sicher. Es gab Zeiten, in denen Demokraten und Republikaner zusammenarbeiteten, um im Sinne des Volkes zu handeln. Aber diese Zeiten waren vorbei. Die verbleibenden moderaten Politiker hielten sich nur mit Mühe in den Sitzen und eine neue Generation von Politikern griff nach der Macht. Die Newt Gingrichs, Rush Limbaughs und Sarah Palins des Landes. Diese Leute machten keine Kompromisse. Ihr Anführer war Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat. McConnell war nicht nur spröde und uncharismatisch, er war auch entschlossen, sein Parteibuch über alle politischen Inhalte zu stellen. Komme, was wolle. Außerdem war er respektlos. Biden erzählte Obama, dass er McConnell einst auf den Fluren des Senats begegnet war und ihn auf einen Gesetzesentwurf ansprechen wollte. Aber McConnell hob die Hand wie ein Verkehrspolizist und keifte: »Sie müssen der irrigen Ansicht sein, dass mich das kümmert.« Obama stand für eine andere Art von Politik. Er wollte den Republikanern die Hand reichen und gemeinsame Nenner finden. Aber die Grand Old Party mauerte sich mit jedem Tag weiter ein. Gerüchten zufolge verbot McConnell seiner Fraktion sogar, mit den Mitarbeitern des Weißen Hauses über das Rettungspaket zu sprechen. Obama sollte nichts erreichen, egal was das für das Land bedeutete. Am Ende erhielt der sogenannte Recovery Act nicht eine einzige republikanische Stimme. Es gab zwar genügend Demokraten, um ihn trotzdem durchzuwinken, aber die Totalblockade der Republikaner war die Eröffnungssalve eines erbitterten Krieges, den McConnell und seine Busenfreunde die nächsten 8 Jahre über aufrecht hielten. Die republikanische Sturheit sollte die mediale Berichterstattung und öffentliche Wahrnehmung von Obamas Präsidentschaft empfindlich trüben. Aber am schlimmsten war, dass sie den öffentlichen Diskurs vergiftete. Sie trieb einen Keil durch die Politik, der die amerikanische Gesellschaft bis heute spaltet. Blink Nummer 7. Ein großes Wagnis. Etwa 100 Tage nach Amtsantritt hatte Obama eines der regelmäßigen Treffen mit seinem Finanzminister Tim Geithner. Er konnte inzwischen an Geithners Gesichtsausdruck ablesen, wie schlecht es um den Fiskus stand. Aber dieses Mal war irgendetwas anders. Es sah zum ersten Mal so aus, als würde sich die Wirtschaft erholen. Die Finanzkrise hatte längst den Rest des Erdballs erfasst und war daher 2009 auch das beherrschende Thema des G20-Gipfels in London. Obama reiste mit der schwierigen Aufgabe an, die Gemeinschaft von den Vorteilen staatlicher Wirtschaftshilfen zu überzeugen, wobei er vor allem mit Gegenwind aus Russland und China rechnete. Dabei traf er erstmals auf seine europäischen Amtskollegen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy. Merkel war eine geduldige und methodische Staatschefin mit großen blauen Augen, deren Ausdruck jäh zwischen Belustigung und Sorge wechseln konnte. Obama hatte das Gefühl, sie lesen zu können und wurde auf Anhieb mit ihr warm. Sarkozy dagegen schien allzeit kurz vor einem Gefühlsausbruch zu stehen und Obama bemerkte amüsiert, dass er Schuheinlagen trug, um größer auszusehen. Nach den obligatorischen Gebärden und Zugeständnissen konnten sich die G20 tatsächlich zu einem gemeinsamen Konjunkturprogramm durchringen. Sarkozy war so aus dem Häuschen, dass er sich zu Jubelrufen hinreißen ließ, deren Text ausschließlich aus Tim Geithners Nachnamen bestand, sehr zum Verdruss der notorisch zurückhaltenden Merkel. Zu Hause in den USA hatte Ted Kennedy den Obamas ein besonderes Geschenk gemacht, einen portugiesischen Wasserhund. Der wuschelige Wonneproppen wurde auf den Namen Bo getauft und avancierte schnell zum festen Bestandteil der Familie. Ted Kennedy war schwer erkrankt. 2008 war bei ihm ein bösartiger Gehirntumor diagnostiziert worden. Und es gab nur eine Sache, die ihn in diesem fortgeschrittenen Stadium aus dem Haus trieb: Obamas Ziel einer gesetzlichen Krankenversicherung. Das Gesundheitssystem der USA war seit Jahrzehnten marode. 2009 hatten über 43 Millionen US-Bürger keine Krankenversicherung und die Beiträge für Familienversicherungen waren allein in den letzten 9 Jahren um 97% gestiegen. Die Gesundheitskosten liefen also völlig aus dem Ruder. Doch Obamas Team sorgte sich um die gewaltige Fallhöhe. Was, wenn Obama den historischen Versuch einer gesetzlichen Krankenversicherung wagte und scheiterte? Bei den gespaltenen Mehrheitsverhältnissen im Kongress war es alles andere als sicher, dass die Gesetzesvorlage durchging. Obama ging das Risiko ein. Seine Zustimmungswerte würden durch die Wirtschaftskrise ohnehin einen Dämpfer kriegen. Er würde nicht zulassen, dass ihn die Angst davon abhielt, Millionen von Menschen zu helfen. Bei der entscheidenden Pressekonferenz stand ihm Kennedy erneut zur Seite. Es war einer seiner letzten öffentlichen Auftritte. Obama wusste, dass ein zähes Tauziehen um die Feinheiten des Gesetzes bevorstand. Darum bestand er darauf, den Text so zu verfassen, dass wenigstens ein paar republikanische Abgeordnete zustimmten. Aber die Republikaner hatten andere Pläne. Blink Nummer 8. Historische Siege und Niederlagen. Die Republikaner waren von Anfang an gegen den Affordable Care Act, Obamas Gesetzesvorlage für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung. Sie testeten 40 schmissige Protestparolen und kamen zu dem Schluss, dass sie die republikanischen Wähler am meisten auf die Palme brachten, wenn sie die Pläne als staatliche Übernahme geißelten. Also zog McConnell mit genau dieser Rhetorik in die Schlacht. Die Propaganda fruchtete. Im Sommer 2009 war die rechtspopulistische Tea Party-Bewegung auf dem Vormarsch, um Ängste gegen das zu schüren, was sie als Kommunismus und Obamacare verunglimpfte. Dafür nutzte sie dieselben sozialen Medien, die zuvor Obama ins Weiße Haus verholfen hatten. Eine ihrer liebsten Positionen, die Verschwörungstheorie, Obama sei eigentlich in Kenia geboren und daher gar nicht berechtigt, das Land zu regieren. Obama glaubte nicht, dass er gegen diesen Widerstand ankam. Aber er glaubte, dass er den demokratischen Kongressabgeordneten Mut machen konnte. Also organisierte sein Team zur besten Sendezeit eine Ansprache vor beiden Kongresskammern. Die Rede war gut, aber leider auch Schauplatz nie dagewesener Respektlosigkeit. Ein republikanischer Abgeordneter aus South Carolina unterbrach ihn mitten in der Rede und bezichtigte ihn der Lüge. Obama bekam die Gesetzesvorlage trotzdem durch den Senat. Am Heiligabend des Jahres 2009, nach 24 Stunden ununterbrochener Diskussionen. Ein paar Monate und unzählige kräftezehrende Debatten später gab auch das Repräsentantenhaus grünes Licht. Obama und sein Team waren überglücklich. Sie hatten es tatsächlich geschafft, eines der zentralen Wahlversprechen zu erfüllen. Der Erfolg schien auch ein geeigneter Zeitpunkt, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und tatsächlich zog Obama seither nicht ein einziges Mal an einer Zigarette. Das hieß nicht, dass Ruhe einkehrte. Denn nach 2 Jahren Amtszeit stehen traditionell die Zwischenwahlen an. Und dabei verliert die Regierungspartei fast immer Sitze im Kongress, weil immer ein Teil der Wähler enttäuscht ist. Darum hatte Obamas Team versucht, in den ersten beiden Jahren das Beste aus der demokratischen Senatsmehrheit zu machen. Und die Bilanz konnte sich sehen lassen. Sie hatten eine wirtschaftliche Depression verhindert, die Finanzmärkte stabilisiert und ein historisches Gesundheitsgesetz verabschiedet. Allein das war mehr, als irgendein anderer Kongress in den letzten 40 Jahren erreicht hatte. Aber vielen Menschen war das egal. Die Konjunktur war noch immer im Keller. Und wen kümmerte es, was ohne Obamas Politik passiert wäre? Es ging ihnen ja trotzdem schlecht. 2010 mussten die Demokraten 63 Sitze im Repräsentantenhaus abgeben. So viel hatte seit den 1930er Jahren keine Partei verloren. Und dazu büßten sie noch die absolute Mehrheit im Senat ein. Obama wusste, was das bedeutete. Die Republikaner würden es ihm jetzt noch schwerer machen, zu regieren. Blink Nummer 9. Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die ersten Amtsjahre hatten Obama gezeigt, was für ein Präsident er sein wollte. Er war kein Radikaler, sondern ein Reformer. Diese Selbsterkenntnis wurde durch viele seiner außenpolitischen Entscheidungen bestätigt. Aber andere zwangen ihn, von seinen wichtigsten Vorsätzen abzuweichen. Da war zum Beispiel der Krieg in Afghanistan. Ein radikaler Ansatz hätte hier katastrophale Folgen gehabt. Obama hatte versprochen, die dort stationierten US-Soldaten nach Hause zu holen, aber die Lage vor Ort war prekär. Die korrupte und de facto untaugliche Regierung überließ die verängstigte Bevölkerung der Willkür der Taliban. Da kam der geplante Truppenabzug schlichtweg nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. Das militärische Beratergremium der Joint Chiefs of Staff empfahl sogar einen kompletten Kurswechsel, angefangen mit der Entsendung von 17.000 weiteren US-Soldaten, um die Truppen vor Ort gegen eine mögliche Sommeroffensive der Taliban zu wappnen. Kaum hatte Obama der Aufstockung zugestimmt, klopfte das Militär erneut an die Tür. Der Generalstab und der Befehlshaber der Truppen in Afghanistan baten um 40.000 weitere Soldaten. So viel zu Obamas Vorsatz, sich für den Frieden einzusetzen. Aber wie er es auch drehte und wendete, die Alternativen waren schlimmer. Kurz darauf kam ein überraschender Anruf aus Oslo. Das Nobelkomitee wollte ihn mit dem Friedensnobelpreis ehren. Obama reagierte schockiert. Aber wofür denn? Er kam ja gar nicht dazu, Frieden zu stiften. Stattdessen schickte er sogar noch mehr junge Menschen in den Krieg. Dieses Dilemma stand symptomatisch für eine tiefe Kluft. Die Kluft zwischen seiner Präsidentschaft und den Erwartungen, die man an sie geknüpft hatte. Und die Kluft zwischen seinen eigenen Ansprüchen und dem, was er wirklich bewirken konnte. Und es wurde nicht einfacher. Ende 2010 erreichte der arabische Frühling Ägypten. Tausende Demonstranten strömten auf den Tahrir-Platz in Kairo und forderten den Rücktritt des betagten und zunehmend realitätsfremden Autokraten Hosni Mubarak. Obama wollte die Forderung nach demokratischen Reformen unterstützen. Und wäre er nur Senator oder Anwärter gewesen, hätte er das auch problemlos tun können. Aber als Präsident musste er berücksichtigen, dass die US-Außenpolitik von einem stabilen Ägypten profitierte. Selbst wenn das bedeutete, dass Mubarak weiter als Quasi-Diktator an der Macht blieb. Denn niemand wusste, was ein Umsturz bringen würde. Was war zum Beispiel, wenn die einflussreiche Muslimbruderschaft an die Macht kam? Eine solche Radikalisierung würde die US-Beziehungen mit Nahost enorm belasten. Am Ende folgte Obama seinem Gewissen. Er unterstützte die Forderungen der Demonstranten und forderte Mubaraks Rücktritt. Erst in einem persönlichen Telefonat und dann öffentlich. Der Rücktritt Mubaraks markierte das Ende einer langen, von Korruption und Vetternwirtschaft geprägten Ära. Leider führte der arabische Frühling in den folgenden Jahren auch zu einer Destabilisierung im Nahen Osten, unter der bis heute tausende Demonstranten und Millionen Menschen gelitten haben. Blink Nummer 10. Vergeltung. Osama bin Laden, der Drahtzieher hinter den Terroranschlägen vom 11. September, war im Dezember 2001 untergetaucht. Obama erklärte die Jagd nach ihm bereits kurz nach Amtsantritt zu einem seiner wichtigsten militärischen Ziele. Er hielt Bin Ladens Freiheit für eine konstante außenpolitische Bedrohung und einen Schlag ins Gesicht der Opferfamilien. 2010 brachten die Ermittlungen endlich Ergebnisse. CIA-Analysten hatten ein Anwesen im pakistanischen Abbottabad gefunden und Informationen zu einem Mann gesammelt, den sie den Pacer nannten, also den Läufer. Der Pacer war deutlich größer als 1,80, verließ das Grundstück nie und verbrannte seinen Müll, statt ihn zu entsorgen. Er hatte exakt dieselbe Anzahl an Frauen und Kindern wie Bin Laden und hielt sich fit, indem er unermüdlich auf dem Innenhof auf- und ablief. Die CIA schätzte die Wahrscheinlichkeit auf 60-80%, dass es wirklich der war, den sie suchten. Jetzt musste Obama entscheiden, ob er einen Angriff autorisierte. Und falls ja, wann? Und wie, ohne dass die Pakistani oder irgendwer sonst davon Wind bekam. Selbst das kleinste Informationsleck konnte die gesamte Mission gefährden. Wenn Bin Laden auch nur den leisesten Verdacht schöpfte, würde er erneut spurlos verschwinden. So trug Obama das Geheimnis nahezu 2 Jahre lang mit sich herum. Und dann, im Mai 2012, gab er den Befehl für einen Militäreinsatz. Eine Spezialeinheit der US Navy, das SEAL Team 6, würde mit dem Hubschrauber von Afghanistan nach Pakistan fliegen, das Anwesen stürmen und Bin Laden dingfest machen oder töten. Und wieder verschwinden, bevor sie von dem pakistanischen Militär entdeckt wurden. Je näher der Einsatz rückte, desto unerträglicher wurde die Spannung. An dem Tag selbst konnte Obama kaum arbeiten. Er spielte nervös mit seinen engsten Mitarbeitern Karten, um sich die Zeit bis zum pakistanischen Sonnenuntergang zu vertreiben. Als es dann soweit war, quetschten sie sich zusammen mit einem Militärtechniker in einen winzigen Nebenraum des Situation Room. Es war das erste und einzige Mal, dass Obama eine Militäroperation in Echtzeit verfolgte. und die 20 Minuten waren die mit Abstand längsten und qualvollsten seines Lebens. Aber dann erhielten sie Rückmeldung. Bin Laden war im Inneren des Hauses getötet worden. Als sich die Nachricht herumsprach, zogen die Menschen in Scharen zum Weißen Haus. Sie feierten und skandierten »USA! USA!« Für einen kurzen Augenblick schien die Stimmung im Land aufzuhellen. Zumindest ein bisschen. Es fühlte sich ähnlich an wie bei Obamas Wahl 3 Jahre zuvor, als die Menschen stolz auf einen historischen Erfolg ihres Landes waren. Und für Obama selbst war es das erste Mal in seiner Präsidentschaft, dass er der Öffentlichkeit nicht verkaufen musste, was er erreicht hatte. Ein paar Tage später gratulierte er den erfolgreichen Navy SEALs. Auf dem Nachhauseweg ins Weiße Haus lehnte er sich entspannt zurück, während der Wagen am schimmernden Potomac River entlang durch die Hauptstadt glitt. Er hatte etwas Wichtiges erreicht. Etwas Historisches. Vor ihm lag zwar noch ein langer und steiniger Weg, voller neuer Kämpfe mit McConnells bocksturem Kongress, einem kräftezehrenden zweiten Wahlkampf und weiteren unlösbaren Dilemmas. Aber heute Abend, nur einen Moment lang, atmete er auf. Das war unser Blick auf Obamas erste Jahre als Präsident, basierend auf dem ersten Teil seiner Autobiografie »Ein verheißenes Land«. Beenden wir die Reise mit einem kleinen Resümee. Politische Erfolgsgeschichten wie die von Obama werden gern als schicksalhaft dargestellt. Aber Obama selbst hatte dieses Gefühl der Vorherbestimmung nicht. Sein Weg vom hawaiianischen Hedonisten zum ersten schwarzen Präsidenten der USA war lang und gepflastert mit Irrtümern, Fehlern und fragwürdigen Entscheidungen. Als Politikanfänger hat er sich maßlos überschätzt. Als Präsident hat er den Gegenwind der Republikaner unterschätzt. Und zu allem Überfluss hat er zwischendurch wieder mit dem Rauchen angefangen. Wie aber hat Obama all diese Rückschläge letztlich überwunden? Mit derselben Einstellung, die er sich auch für sein Land wünscht. Mit der Bereitschaft, Gegensätze zu versöhnen. Obama lernte, Brücken zu schlagen zwischen seinen weißen und afroamerikanischen Wurzeln. Zwischen den Werten einer Arbeiterfamilie und dem Idealismus einer elitären Bildung. Er erkannte, wann und wie man Kompromisse eingehen sollte. Als Privatperson und als Präsident. Und vor allem lernte er, wann man für das einstehen sollte, woran man wirklich glaubt. So viel zu Herrn Obama. Wir hoffen, dir ein paar interessante Einblicke in seinen persönlichen Rückblick gewährt zu haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.